Dienstagabend auf Radio Maria Österreich heißt meistens, hier kommt noch eine ordentliche Inhaltssendung auf uns zu. So wie heute, ich begrüße Sie zur Sendung Grundkurs Philosophie mit dem Thema Philosophie des Neomarxismus. Dazu sind wir verbunden mit Dr. Peter Ecker. Ich begrüße Sie und übergebe sogleich das Wort.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren letzten Sendungen haben wir uns mit der Philosophie des sogenannten Neomarxismus auseinandergesetzt. Es geht dabei um eine Philosophieströmung, die sich im Anschluss an die Lehren des Marxismus mit der neueren kapitalistischen Gesellschaft und mit der neueren kapitalistischen Kultur und so weiter auseinandersetzt. Es gab da verschiedene Denker, wie zum Beispiel Max Horkheimer oder Theodor Adorno, die festgestellt haben, dass der Kapitalismus seit den Zeiten von Karl Marx weitere, neuere Entwicklungen durchgemacht hat. Und sie haben festgestellt, dass es dabei zu neuen Ungerechtigkeiten gekommen sei. Und dann haben diese Denker versucht, nach Lösungen für diese Ungerechtigkeiten zu suchen. Sie haben versucht, eine neue Gesellschaft zu errichten. Und da hat sich bei uns immer wieder etwas gezeigt. Diese neomarxistischen Denker haben in vielerlei Hinsicht recht, wenn sie die kapitalistische Gesellschaft in verschiedenen Punkten kritisieren. Aber das Problem bei diesen Denkern, das konnten wir bei Horkheimer und auch bei Adorno feststellen, war dann, in welcher Weise diese Denker versucht haben, die Probleme zu lösen. Und da hat zum Schluss selbst, also Max Horkheimer, feststellen müssen, dass es ihm nicht gelungen war, eine neue Gesellschaft hervorzubringen. Er musste feststellen, anlässlich der sogenannten Studentenrevolte im Jahr 1968, dass diese Art einer neuen Gesellschaft in keinster Weise seinen Vorstellungen entsprach. Und Horkheimer hat festgestellt, dass es wohl kaum möglich sei, eine wirklich vollendete Gesellschaft hervorzubringen. Er stellte fest, dass es im Menschen etwas gibt, das unerlöst ist und dass es ohne diese innere Umkehr des Menschen nicht möglich sei, eine neue Gesellschaft hervorzubringen. Und so hat er als Jude sich daran erinnert, dass es Gott gibt. Und dass es wohl nur durch das Eingreifen Gottes möglich sei, eine neue Gesellschaft hervorzubringen, durch den inneren Wandel des Menschen. Wir haben dann auch über Theodor Adorno gesprochen, ein überragender Denker, der auch viele Dinge am Kapitalismus kritisiert hat. Und er hat dann versucht, durch die sogenannte negative Dialektik eine neue Gesellschaft hervorzubringen, indem er immer wieder versucht hat, alles Bestehende abzubauen, in Frage zu stellen, um auf diese Art und Weise eine permanente Revolution herbeizuführen. Und er hat sich erhofft, dass es durch diese ständige Infragestellung der Gesellschaft und durch diese ständige permanente Revolution zu einer neuen Gesellschaft kommen würde. Aber er war dann entsetzt, wie er sehen musste, wie die Studenten auch auf seine Vorlesungen reagiert haben. Und er war entsetzt, als er diese Gewalt beobachten musste, die dann in der Studentenrevolte von 1968 zum Ausbruch kam. Also auch Theodor Adorno hat viele Missstände richtig erkannt. Aber es war auch ihm nicht gelungen, eine neue Gesellschaft hervorzubringen. Heute wollen wir uns nun einem dritten Vertreter der neomarxistischen Philosophie zuwenden, der vielen von uns noch in Erinnerung ist, nämlich Herbert Marcuse. Ich möchte Ihnen zunächst etwas aus dem Leben dieses Mannes erzählen und dann wollen wir uns seinen verschiedenen philosophischen Betrachtungen zuwenden. Herbert Marcuse wurde 1898 als Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten in Berlin geboren. Während des Ersten Weltkrieges wurde er zum kaiserlichen Heer einberufen. Nach dem Ersten Weltkrieg studierte Marcuse dann Germanistik, Philosophie und Nationalökonomie an der Humboldt-Universität in Berlin und auch an der Universität von Freiburg im Breisgau. 1928 setzte er seine Philosophiestudien bei den bekannten Philosophen Edmund Husserl und Martin Heidegger fort. Ab 1932 befasste er sich dann mit den ökonomisch-philosophischen Schriften von Karl Marx. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 zog Marcuse zunächst in die Schweiz und nach Paris und wanderte dann 1934 in die Vereinigten Staaten von Amerika aus. Dort arbeitete er als Mitarbeiter von Max Horkheimer am Institut für Sozialforschung in New York und in Los Angeles. 1942 wurde er Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes. Nach dem Ausscheiden aus dem Geheimdienst betrieb er Studien über den Sowjetmarxismus an der New Yorker Columbia University und an der Harvard University. 1956 wurde er Professor für Philosophie und Politikwissenschaft an der Brandeis University in Waltham in Massachusetts. 1964 wurde er Professor für Politikwissenschaft an der University of California in San Diego. 1965 erhielt er eine außerordentliche Professur an der Freien Universität von Berlin. Herbert Marcuse hatte einen großen Einfluss auf die Studentenbewegung in den Vereinigten Staaten und in Deutschland. Sein Einsatz für die bekannte revolutionäre Studentenführerin Angela Davis, die der radikalen Gruppe der Schwarzen Panther angehörte, aber auch seine Stellungnahmen gegen den Vietnamkrieg und für die Studentenbewegung machten ihn zur zentralen Gestalt der Neuen Linken. Im Jahr 1967 und im Jahr 1969 verbrachte er mehrere Monate in Europa. Marcuse hielt Vorträge mit Diskussionen vor Studenten in Berlin, in Paris, in London und auch in Rom. Die rebellierenden Studenten in Berkeley, Berlin, Frankfurt, New York und Paris sahen in ihm ihren wichtigsten Lehrer. In Paris hielten protestierende Studenten ein Schild hoch mit den Worten Marx, Mao, Marcuse. Also Marx, dann der chinesische Kommunistenführer Mao Zedong und Marcuse. Aufgrund seines Einsatzes bei der Studentenbewegung kam es zu Spannungen mit dem Institut für Soziale Forschung und zu Morddrohungen in den Vereinigten Staaten. Marcuse starb 1979 während eines Aufenthaltes in Deutschland. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen also, dass wir es auch hier mit einem sehr bewegten Leben zu tun haben. Dieser Mann, der also in Berlin geboren worden war und Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten war, musste zunächst einmal in den Ersten Weltkrieg, dann studierte er Germanistik, Philosophie und Nationalökonomie an der Humboldt-Universität in Berlin und auch an der Universität von Freiburg im Breisgau. Dort setzte er sich mit den Lehren von Edmund Husserl und Martin Heidegger auseinander. Aber dann befasste er sich vor allem mit den verschiedenen Schriften von Karl Marx. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zog sich Marcuse zunächst in die Schweiz und nach Paris zurück und emigrierte dann in die Vereinigten Staaten. Dort arbeitete er zunächst mit Max Horkheimer, dem bekannten Vertreter des Neomarxismus, zusammen. Und dann war er auch Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes. Er hat dann nach dem Krieg eine steile Karriere als Professor zurückgelegt und wurde an verschiedenen Universitäten zum Professor für Philosophie und Politikwissenschaft. Und er kam dann auch nach Deutschland und setzte sich dort mit den Studenten auseinander. Und er wurde vor allem durch sein Engagement für die radikale Studentenführerin Angela Davis und für seine Stellungnahmen gegen den Vietnamkrieg sehr bekannt. Er war die zentrale Gestalt der sogenannten Neuen Linken. Er setzte sich dann auch mit den Studenten an verschiedenen Universitäten in Europa auseinander, so etwa in Berlin, Paris, London und Rom. Und die Studenten betrachteten ihn als ihren wichtigsten Lehrer. Marcuse starb dann im Jahr 1979 während eines Aufenthaltes in Deutschland. Nun wollen wir uns den verschiedenen philosophischen Überlegungen von Herbert Marcuse zuwenden. Und da können wir feststellen, dass sich Marcuse zunächst in kritischer Weise mit der kapitalistischen Gesellschaft im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt hat. In seinem bekannten Werk »Der eindimensionale Mensch« untersuchte er die Entwicklungen und Methoden des modernen Kapitalismus, den er während seines Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten kennengelernt hatte. Er wies dabei vor allem auf die Auswirkungen des Kapitalismus für den einzelnen Menschen hin. Marcuse schreibt, dass der moderne Kapitalismus einen eindimensionalen Menschen hervorgebracht hat. Der Kapitalismus hat dazu geführt, dass der Mensch sein vielfältiges Wesen verloren hat. Der Mensch kennt nur noch den einen Bereich des materiellen Konsums. Sein ganzes Leben und Streben ist nur mehr auf die materiellen Güter und auf den Konsum ausgerichtet. Der Mensch ist zu einem eindimensionalen Menschen geworden. Marcuse erklärt, dass der moderne Mensch in einer Gesellschaft lebt, die ihm Wohlstand und soziale Sicherheit bietet. Der Mensch wird aber unbemerkt von der kapitalistischen Wirtschaft, von der kapitalistischen Politik und von den kapitalistischen Medien gesteuert. Der Kapitalismus versucht, den gesamten Lebensstil und die Wünsche der Menschen in bestimmte Bahnen zu lenken und wird auf diese Weise zu einer getarnten Sklaverei des Menschen. Marcuse weist darauf hin, dass die Medien und die Werbung dem Einzelnen unterschwellig bestimmte materielle und geistige Bedürfnisse einimpfen. Die Menschen haben kaum eine Chance, diese Mechanismen als Manipulation zu erkennen. Die Medien sind so raffiniert, dass sie von den Menschen nicht durchschaut werden. Die Medien und die Werbung steuern und bestimmen die Menschen und schaffen eine lenkbare Massengesellschaft. Die Menschen sind Teil des Systems und haben keine Möglichkeit auszubrechen. Marcuse stellt dann auch fest, dass der Mensch in der technologischen Gesellschaft mehr und mehr zu einer Maschine wird. Die Maschinen erleichtern zwar die Arbeit des Menschen, aber sie bestimmen den Rhythmus des Menschen. Der Mensch kann nicht mehr selbst seine Arbeit bestimmen, sondern ist völlig von der Maschine abhängig. Der Mensch verliert durch die Maschine zunehmend sein Menschsein. Marcuse bemerkt auch kritisch, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft zu einer Kontrolle der Sprache kommt. Die Sprache wird vereinfacht und der Wortschatz schrumpft zusammen. Die verwendeten Begriffe erhalten die Bedeutung, die von den Medien erwünscht wird. Gewisse Begriffe werden nicht mehr verwendet und verschwinden so aus dem Bewusstsein. Die funktionale Sprache dient der Normierung und Gleichschaltung aller Menschen. Marcuse beobachtet weiters, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft zur Entfremdung der Kunst kommt. Kunst und Literatur werden zu Konsumgütern. Man erwirbt Kunstwerke, um damit andere Menschen zu beeindrucken. Die Menschen verlieren die Fähigkeit, die Kunst und die Literatur zu verinnerlichen. Die Kunst und die Literatur, die ursprünglich als ein Aufbegehren und ein Protest gemeint waren, werden so zu angenehmen Konsumartikeln. Marcuse verweist dann auch auf die Tatsache, dass in der kapitalistischen Gesellschaft alle Probleme mit Hilfe der Psychologie und der Soziologie gelöst werden. Wenn ein Arbeiter Probleme hat, dann kann er sich an einen Psychologen wenden, der ihm weiterhilft. Wenn es in einem Betrieb Probleme gibt, dann suchen die Soziologen nach einer Lösung. Auf diese Weise kommt es aber nie zu einem Aufstand der Arbeiter gegen das kapitalistische System. Marcuse ist auch davon betroffen, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft zu einem weitgehenden Verlust der Kritikfähigkeit kommt. Der Mensch ist durch die maschinelle Arbeit weitgehend abgestumpft und befriedigt nur mehr seine materiellen Bedürfnisse. Das Denken der Menschen wird nur von der Naturwissenschaft und den empirischen Fakten bestimmt. Jedes kritische und revolutionäre Denken wird unterdrückt. Marcuse wirft also dem modernen Kapitalismus vor, dass er zum Verlust des menschlichen Wesens geführt habe. Der Kapitalismus verwandelt den Menschen in ein Konsumwesen, in ein Arbeitstier und in einen manipulierten Massenmenschen. Er macht den Menschen zu einem unfreien Wesen, das sich in seiner eigenen Unfreiheit, nicht mehr bewusst ist. Der Kapitalismus hat die Gesellschaft in eine einheitliche Massengesellschaft verwandelt, in der es keine Freiheit, keine Humanität und keine Gerechtigkeit gibt. Das alles sind also Aussagen von Herbert Marcuse in seinem bekannten Werk Der eindimensionale Mensch, das er im Jahr 1964 herausgegeben hat. Und wir können sagen, dass hier manche Dinge sehr zutreffend geschildert sind. Diese Eindimensionalität des Menschen, dieser Mensch, der sich nur mehr auf den materiellen Konsum konzentriert, dieser Mensch, der nur mehr nach materiellen Gütern strebt, dieser Mensch, der oft nur mehr nach dem Wohlstand strebt und sich keine tieferen Fragen mehr stellt, dieser Mensch, der von der Wirtschaft, der Politik und den Medien gesteuert wird, dieser Mensch, der von der Werbung manipuliert wird, dieser Mensch, der zur Maschine wird, dieser Mensch, der nur mehr über eine beschränkte Sprache verfügt und damit nicht mehr den nötigen Wortschatz hat, um bestimmte Dinge überhaupt begreifen zu können, dieser Mensch, der auch in der Kunst eine Manipulation erfährt, die Kunst und die Literatur sind kein Anstoß mehr, um den Menschen zum kritischen Denken anzuregen. Die Kunst ist auch nur mehr ein Konsumartikel. Marcuse spricht dann auch von der Psychologie und von der Soziologie, mit der der Mensch betreut wird. Aber es kommt nie dazu, dass man die Probleme an der Wurzel anpasst. Der Mensch wird zunehmend zu einem Wesen, dass sein Menschsein verliert. Nun hören wir ein wenig Musik.
Sie hören die Sendung Grundkurs Philosophie. Dr. Peter Ecker spricht heute zum Thema Philosophie des Neomarxismus, Herbert Marcuse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, wie sich Herbert Marcuse in seinem Werk Der eindimensionale Mensch mit manchen problematischen Entwicklungen im Kapitalismus auseinandergesetzt hat. Marcuse hat sich dann auch ausführlich mit der Bedeutung der menschlichen Triebe in der modernen Gesellschaft auseinandergesetzt. Er verweist zunächst auf die Lehre von Sigmund Freud, der gelehrt hatte, dass der Mensch auf die Befriedigung seiner Triebwünsche verzichten müsse, um seine Energien für den Lebenskampf und für die Schaffung der Kultur einzusetzen. Das Lustprinzip muss sich also nach Sigmund Freud den harten Anforderungen des Lebens unterordnen. Der Mensch müsse daher auf die Befriedigung seiner Triebe verzichten. Soweit Sigmund Freud. Marcuse schildert dann, wie das Lustprinzip immer wieder unterdrückt wurde. Nach Marcuse lassen sich in allen Gesellschaften Formen der Unterdrückung feststellen. Die Sexualität wurde zum Tabu erklärt. Die Sexualität wurde auf die Fortpflanzung beschränkt. Die sexuelle Freiheit wurde als eine moralische Fehlhaltung verurteilt. Die Sexualität wurde ständig der gesellschaftlichen und religiösen Kontrolle unterstellt. Soweit Marcuse. Marcuse versucht auch zu zeigen, wie sich die Unterdrückung des Lustprinzips negativ ausgewirkt hat. Die Unterdrückung des Lustprinzips führt zur Schwächung des Eros und fördert damit zerstörerische Kräfte im Menschen und in der Gesellschaft. Die Unterdrückung des Lustprinzips und die Schwächung des Eros fördert die Aggressionen und die Kriege unter den Menschen. Marcuse ist auch der Ansicht, dass es in einer fortgeschrittenen technologischen Gesellschaft nicht mehr nötig sei, das Lustprinzip zu unterdrücken, um genügend Energie für die notwendige Arbeit zu haben. Durch die Automatisierung der Arbeit könnte die lebensnotwendige Arbeit auf ein zeitliches Minimum begrenzt werden. Auf diese Weise würden das Lustprinzip und der Eros in großem Ausmaß von ihren negativen Beschränkungen befreit werden. Marcuse stellt sich vor, dass die Befreiung des Eros auch das Ende einer unterdrückenden Moral und einer unterdrückenden patriarchalischen Gesellschaft bedeuten würde. Es käme aber auch zum Ende einer bürgerlichen Gesellschaft, die durch ihre moralischen Forderungen den Menschen unterdrückt. Es käme nun zu einer freien Gesellschaft, in der der Eros alle Formen annehmen kann und so zur vollen Befriedigung des Lustprinzips führt. Marcuse betrachtet also die Befreiung des Lustprinzips als den Schlüssel für ein neues Leben und für eine neue Gesellschaft. Das Lustprinzip soll die zwischenmenschlichen Beziehungen mit Glück erfüllen. Es soll die Arbeit angenehm machen und die Freizeit zur echten Freude werden lassen. Das Lustprinzip soll den Menschen zur wahren Freude des Lebens führen und damit auch die Konflikte in der Gesellschaft überwinden. Marcuse wurde durch diese Lehren über die Befreiung des Lustprinzips zum maßgeblichen Vordenker der sexuellen Revolution, die vor allem ab der Studentenrevolte im Jahr 1968 voll eingesetzt hat. Diese sexuelle Revolution lehnte jede moralische Norm ab und führte zu einer völligen Enthemmung im Bereich der Sexualität. Die sexuelle Revolution führte zur Verhöhnung der Treue, der Ehe und der Familie und führte schließlich zur Abtreibung im großen Stil. Die Lehren von Marcuse über die Sexualität erwiesen sich als eine gewaltige Irrlehre, die zur Zerstörung der Liebe, der Ehe, der Familie und der Gesellschaft geführt hat. Wir wollen in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die eigentliche Ursache für die sexuelle Revolution in der Vergötzung des Lustprinzips zu suchen ist. Wenn das Lustprinzip der oberste Maßstab für das Verhalten des Menschen ist, dann kommt es zu unweigerlichen Problemen, Schwierigkeiten, Krankheiten und Katastrophen. Das Lustprinzip kann nur dann in der richtigen Weise verwirklicht werden, wenn es dem Sinnprinzip untergeordnet ist. Das bedeutet ganz konkret, dass sich der Mensch nicht einfach vom Lustprinzip leiten lassen kann, sondern dass er sich bei seinem Verhalten und bei seinem Handeln am Sinnprinzip orientieren muss. Wir wollen versuchen, das anhand von einem praktischen Beispiel zu erklären. Wenn der Mensch isst und trinkt, dann kann er sich nicht einfach vom Lustprinzip leiten lassen. Er muss sich immer auch fragen, welchen Sinn eigentlich sein Essen und Trinken hat. Er erkennt dann, dass das Essen und Trinken den Sinn hat, seinen Körper zu ernähren und seine Gesundheit zu erhalten. Auf diese Weise wird dann das Essen und Trinken nicht nur vom Lustprinzip gelenkt, sondern auch vom Sinnprinzip bestimmt. Auf diese Weise wird das Lustprinzip dem Sinnprinzip untergeordnet. Das Lustprinzip wird also nicht aufgehoben oder unterdrückt, aber es wird vom Sinnprinzip gelenkt und in Schranken gehalten. Diese Unterordnung des Lustprinzips unter das Sinnprinzip gilt in den verschiedensten Bereichen. Sie gilt aber in besonderer Weise für den Bereich der Sexualität. Wenn die Sexualität nur vom Lustprinzip und von den Trieben bestimmt wird, kommt es zur totalen Enthemmung der Sexualität. Dann kommt es zur Gefährdung der Liebe, der Ehe, des Lebens und schließlich der Gesellschaft. Die Sexualität wird dann zu einer Sucht, die den Menschen in ein reines Triebwesen verwandelt. Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte hat uns ganz klar erkennen lassen, zu welchen Fehlentwicklungen die sexuelle Revolution geführt hat. Viele Menschen sind inzwischen aufgrund von vielen Enttäuschungen nachdenklich geworden. Sie haben begonnen, sich nach dem wahren Sinn der Sexualität zu fragen. Sie haben erkannt, dass der wahre Sinn der Sexualität in der persönlichen Begegnung zwischen Mann und Frau besteht. Sie haben erkannt, dass die intime Beziehung zwischen Mann und Frau den Schutz und die Geborgenheit einer festen Beziehung bzw. einer Ehe bedarf. Sie haben erkannt, dass der Sinn der Sexualität auch in der Weitergabe des Lebens besteht und dass die Liebe die Quelle neuen Lebens ist. Auf diese Weise erhält nun die Sexualität in der stabilen Liebe einer Ehe und in der verantwortungsvollen Weitergabe des Lebens ihren eigentlichen Sinn. Und durch diesen tieferen Sinn der Sexualität erfahren die Menschen auch ein wahres und dauerhaftes Glück. Wir können also feststellen, dass es notwendig ist, das Lustprinzip dem Sinnprinzip unterzuordnen. Das Lustprinzip hat seine Berechtigung und seine Funktion. Es soll für Lust und Freude sorgen. Das Essen und Trinken soll uns gut schmecken und so weiter. Aber es ist notwendig, dass wir uns immer wieder fragen, ob unser Verhalten und Handeln auch einen Sinn hat. Wenn wir uns nicht nach dem Sinn unseres Verhaltens und Handelns fragen, wird unser Verhalten und Handeln sinnlos. Auf lange Sicht wird dann unser ganzes Leben sinnlos. Wir werden zu Opfern unserer Laster. Wir werden in vielen Fällen krank. Wir werden einsam und fühlen uns verlassen. Unsere Gesellschaft braucht dringend eine Rückbesinnung auf den Sinn. Der große Psychologe Viktor Frankl hat nicht umsonst von der Notwendigkeit einer Logotherapie gesprochen. Das Wort Logotherapie bedeutet wortwörtlich Sinnheilung und bringt zum Ausdruck, dass der Mensch in seinem Leben oft und oft eine Heilung durch den Sinn braucht. Das Wort Logos hat auch die Bedeutung von Sinn. Und wenn es eine Logotherapie gibt, dann gibt es eine Therapie durch den Sinn. Und damit hat Viktor Frankl den Menschen befreit von dieser Diktatur des Lustprinzips. Dadurch hat er dem Menschen bewusst gemacht, dass er tiefer schauen muss. Es ist nicht die Libido, die den Menschen bestimmt. Es ist nicht das Lustprinzip, das den Menschen lenkt. Der Mensch wird in erster Linie Mensch, wenn er sich am Sinn orientiert. Und dafür müssen wir Viktor Frankl ewig dankbar sein, dass er uns diese einseitige Libido-Philosophie überwinden lässt. Und dass wir vom Lustprinzip wieder zum Sinnprinzip gefunden haben. Gerade in unserer Zeit, in der der Mensch, wie Viktor Frankl sagt, am sinnlosen Leben leidet, braucht der Mensch eine Logotherapie, eine Heilung durch den Sinn. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir heute immer mehr erkennen, dass das Lustprinzip als oberster Maßstab zur Gefährdung und Zerstörung des Menschen und der Gesellschaft führt. Es braucht heute eine Rückkehr zum Sinnprinzip, damit das Leben wieder einen Sinn bekommt. Durch das Sinnprinzip wird auch das Lustprinzip in der richtigen Weise angewendet und führt damit zu einem sinnvollen und lustvollen Leben. Wenn sich das Lustprinzip am Sinnprinzip orientiert, dann wird es zur Quelle der Freude und des Glücks. Wenn sich das Lustprinzip aber nicht dem Sinnprinzip unterordnet, dann wird es zur Quelle von vielen falschen Verhaltensweisen, die den Menschen ins Unglück stürzen. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
Liebe Hörer von Radio Maria, Sie haben eingeschaltet zur Sendung Grundkurs Philosophie, heute mit dem Thema Philosophie des Neomarxismus, Herbert Marcuse. Es spricht Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun die Frage stellen, wie Herbert Marcuse versucht, diese kapitalistische Gesellschaft zu überwinden. Marcuse ist der Überzeugung, dass die kapitalistische Gesellschaft von kleinen Gruppen beherrscht wird, die die Produktionsmittel, also das Kapital und die großen Unternehmen, in der Hand haben. Solange diese kapitalistischen Gruppen die Wirtschaft und die Politik beherrschen, ist es nicht möglich, eine freie Gesellschaft zu errichten. Marcuse ist als marxistischer Denker der Überzeugung, dass es nur durch eine Revolution möglich sei, eine neue Gesellschaft herbeizuführen. Diese Revolution setzt ein neues Bewusstsein voraus, das sich nicht durch den kapitalistischen Lebensstil und die Medien manipulieren lässt. Dieses neue Bewusstsein ist imstande, die Unfreiheit der kapitalistischen Gesellschaft zu erkennen und die kapitalistische Gesellschaft grundsätzlich abzulehnen. Marcuse ist also der Ansicht, dass es zur Abschaffung des kapitalistischen Wirtschaftssystems und zur Abschaffung der kapitalistisch bestimmten Politik kommen müsse. Er ist als marxistischer Denker davon überzeugt, dass der Kapitalismus durch einen internationalen Kommunismus überwunden werden sollte. Der Kommunismus ermöglicht die Überwindung der kapitalistischen Herrschaft und führt zur Befreiung der Menschen. Marcuse möchte aber, dass auch in einer kommunistischen Gesellschaft die moderne Technologie beibehalten wird, um den Menschen das Leben zu erleichtern. Die Technologie trägt entscheidend dazu bei, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Die Technologie solle daher als Grundlage einer neuen Gesellschaft dienen. Sie dürfe allerdings nicht zur Ausbeutung der Natur führen und dürfe nicht die Produktion um jeden Preis missbraucht werden. Marcuse stellt sich schließlich die Frage, wer die Revolution gegen den Kapitalismus herbeiführen wird. Es sind die Ausgestoßenen der Gesellschaft, die Arbeitslosen, die Arbeitsunfähigen, die Ausländer, ebenso kritische Intellektuelle, die die Verkehrtheit des derzeitigen Systems erkannt haben. Diese Gruppierungen können durch ihre absolute Weigerung, das bisherige System in seinen Institutionen aushöhlen und in ein neues System überführen. Durch seine Aufforderung zur Revolution wurde Marcuse zum maßgeblichen Urheber der 68er Revolte. Er hielt Vorträge mit Diskussionen vor Studenten in Berlin, Paris, London und Rom. Und die rebellierenden Studenten, wie wir bereits aufgezeigt haben, in Berkeley, Berlin, Frankfurt, New York und Paris, folgten begeistert seinen Ausführungen. Die Studenten sahen es als ihre Aufgabe an, die kapitalistische Gesellschaft zu stürzen und eine kommunistische Gesellschaft aufzubauen. Die Studenten griffen bei ihrer Revolution auch zur Gewalt. Sie besetzten die Universitäten und bedrohten die Professoren, die nicht in ihrem Geist lehrten. Sie organisierten Protestmärsche und führten Straßenschlachten. Sie organisierten politische Kundgebungen und gründeten eine außerparlamentarische Opposition. Die radikalsten unter ihnen bildeten Terrorgruppen und scheuten auch vor Attentaten, Entführungen und Morden nicht zurück. Wenn wir die marxistische Philosophie von Marcuse kritisch betrachten, so können wir feststellen, dass Marcuse in seiner Kritik am Kapitalismus in vielen Punkten recht hatte. Er erkannte viele Missstände der kapitalistischen Gesellschaft. Das Problem bei Marcuse liegt aber, wie bei allen revolutionären Ideologien, in der Ansicht, das eine Revolution, eine neue und bessere Gesellschaft hervorbringen würde. Der Grundfehler dieser Denkweise besteht darin, dass sie nicht die Notwendigkeit einer inneren Bekehrung der Menschen erkennt. Es hat sich in der Geschichte der Menschheit immer wieder gezeigt, dass es nach einer Revolution zur Machtübernahme von Menschen kommt, die die Gesellschaft nun ihrerseits unterdrücken. Wir können hineinschauen, wo wir wollen, überall dort, wo gewaltsame Revolutionen stattgefunden haben, gab es anschließend eine Diktatur. Das gilt für die Französische Revolution, das gilt auch für die Machtübernahme des Kommunismus, aber auch für die Machtübernahme des Nationalsozialismus. Überall, wo Revolutionäre mit dem Anspruch auftreten, nun würde eine neue Gesellschaft aufgebaut werden, kam es regelmäßig zu einer Diktatur. Wir sollten deshalb aus der Geschichte lernen und begreifen, dass die Revolutionen niemals ausreichen, um eine neue und bessere Gesellschaft herbeizuführen. Zur wirklichen Erneuerung der Gesellschaft braucht es die innere Bekehrung des Menschen. Es braucht die Rückbesinnung auf die bleibenden Grundwerte des Menschen und der Gesellschaft. Es genügt nicht, wenn man eine idiotische Freiheit verkündet. Damit haben wir nie und nimmer die Möglichkeit, eine neue Gesellschaft zu errichten. Es kommt dann zur Auflösung, zur Anarchie. Und das muss uns bewusst sein. Eine Erneuerung verlangt die innere Bekehrung des Menschen, die Rückbesinnung auf die Grundwerte. Und das ist genau die Lehre des Christentums, die den Menschen darauf hinweist, dass nur die innere Umkehr und die Erlösung des Menschen zu einer neuen Gesellschaft führen können. Es muss uns also bewusst sein, dass wir es hier mit einer ganz anderen Art der Erneuerung zu tun haben. Nicht die Revolutionen sind die Lösung, sondern die innere Bekehrung des Menschen. Nicht die Gewalt führt zu einer neuen Gesellschaft, sondern die Erlösung des Menschen durch Gott. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier möchte ich nun meine Ausführungen beenden und lade Sie herzlich ein, sich per Telefon zu melden.
Die Nummer dazu ist 0720 578 578 und von außerhalb Österreichs 0043 720 578 578. Sie hören die Sendung Grundkurs Philosophie zum Thema Philosophie des Neomarxismus, Herbert Marcuse. Thank you. Ein erster Anruf hat uns erreicht, Helmut aus Wien.
Grüß Gott, Herr Dr. Egger. Helmut aus Wien spricht. Hallo?
Ja, grüß Gott, ich freue mich über Gott. Ihren Anruf. Bitte.
Ja, ich bin ein eifriger Hörer Ihrer Sendungen, möchte ich sagen. Ich höre sie fast immer. Und ich hätte eine Frage, wie hat der Marcuse, Herbert Marcuse, wie hat er den Sowjetkommunismus gesehen, weil von Kommunisten jetzt die Rede war. Wie hat er das gesehen?
Also wie er den Kommunismus
gesehen hat? Den russischen Kommunismus, ja, wie in Sowjetunion
ja.
War. Ja.
Mhm. Also er hatte schon seine Bedenken. Er hat ja das kommunistische System in der Sowjetunion studiert und hat also auch ähnlich wie Horkheimer festgestellt, dass also die Verwirklichung des Kommunismus nicht zu dem Zustand geführt hat, wie man es sich erwartet hat. Aber das Interessante ist, dass er dann sozusagen versucht hat, über eine kulturelle Schiene gewissermaßen einen neuen Kommunismus hervorzubringen, der sich dann aber auch als nicht zielführend erwiesen hat. Also Marcuse, um das auf den Punkt zu bringen, hat gewisse Fehlentwicklungen in der Sowjetunion sehr klar gesehen und hat sich dann darum bemüht, eine neue Form des Marxismus zu entwickeln, die hauptsächlich auf der kulturellen Ebene dann eben sich auswirken sollte. Aber das Ergebnis war dann doch nicht das, das er sich vorgestellt hat.
Ja, genau. Mhm. Ja, dann. Und dann wollte ich noch sagen, ich freue mich sehr, dass Sie Viktor Frankl erwähnt haben. Ich bin auch ein Anhänger der Logotherapie, weil ich die für sinnvoll halte und hilfreich für die Menschen.
Ja, also Viktor Frankl war ein ganz großer Mann, der die eigentliche Not unserer Zeit erkannt hat, dass nämlich das eigentliche Problem der Sinn ist. Und damit hat er uns eine Tür geöffnet, die viele, viele Menschen in eine neue Lebensform hineingeführt hat. Also ich bin da auch ganz auf Ihrer Linie. Ich schätze Viktor Frankl sehr.
Ich auch, ja. Also dann ich danke Ihnen vielmals. Ihre Vorträge sind immer sehr interessant. Und ich höre Sie mit Begeisterung. Dankeschön, Herr Doktor. Alles Gute.
Danke. Gottes Segen. Danke Ihnen und auch Ihnen alles, alles Gute und Gottes Segen. Dankeschön.
Dankeschön.
Wenn auch Sie mit Dr. Egger ins Gespräch kommen möchten, rufen Sie an unter der Nummer 0720 578 578. Sie hören die Sendung Grundkurs Philosophie zum Thema der Philosophie von Herbert Marcuse. Thank you. Zwei Oberösterreicher haben jetzt angerufen. Der erste ist Hubert. Bitte schön.
Ja.
Hubert, bitteschön.
Grüß Gott, da wäre Hubert Oberösterreich. Darf ich Herrn Dr. Peter Ecker sprechen? Hallo?
Ja, Sie sind schon verbunden, ja. Dr. Ecker.
Ja. Ich sage einmal ein herzliches Vergelt's Gott. Ich höre Sie auch fast immer, wenn ich kann. So wie der Vorredner gesprochen hat, ich bin sehr begeistert immer von Ihrem unheimlichen Wissen. Und ich habe das auch mit Genugtuung jetzt bekommen, dass mir auf jeden Fall die Rückbesinnung, die innere Umkehr und die Rückbesinnung der Grundwerte so unheimlich wichtig sind. Und von dieser 68er Revolution, das habe ich auch noch mitbekommen. Ich bin 80 Jahre und ich habe das als Jugendlicher irgendwie und das hat mich jetzt, da muss ich jetzt weiter denken. Das hat mich auf viele Gedanken gebracht und ich kann Ihnen nur sagen, herzliches Vergelt's Gott und ich kann nur sagen, hoffentlich bekommen wir wieder irgendwelche Männer, die sich wieder ganz und gar einsetzen für eine gute Gesellschaft. Ich danke Ihnen tausendmal recht herzlich.
Danke ganz herzlich. Es freut mich, dass Sie angerufen haben und dass Sie auch als ein persönlicher Zeuge der 68er Revolte hier gesprochen haben. Ich kann sagen, ich gehöre auch zu dieser Generation und habe hier vieles erlebt. Und da wurde man sehr, sehr nachdenklich. Danke für Ihren Anruf und von Herzen alles Gute.
Mit einer Frage meldet sich Christoph.
Hallo?
Ja, hallo, bitte sehr.
Grüß Gott, Christoph spricht, Oberösterreich. Und zwar, ich habe mir die Gedanken gemacht, dass ja der Adorno und der Dr. Mancuso waren ja sehr intelligente Menschen. Und dass ja Revolutionen nicht zum Ziel führen, das ist ja, wenn man die Geschichte betrachtet, bis Sie das erwähnt haben, ja seit der Französischen Revolution und der Revolte in der Oktoberrevolution in Russland und vielen anderen Beispielen ja in der Zeit der 70er Jahre schon bekannt gewesen. Und ich stelle mir dann die Frage, warum so intelligente Leute, die ja messerscharfen Verstand haben, dann trotzdem ja den Weg der Revolution als Lösung sehen.
Ja, es ist eine interessante Tatsache, dass man immer wieder eben feststellen kann, dass oft gerade intelligente Menschen, die dann oft ganz neue Ideen entwickeln, glauben, dass man diese Ideen dann auch umsetzen kann. Aber man vergisst eben einfach dabei die Wesensart des Menschen. Und wir müssen einfach sagen, viele Missstände gehen darauf zurück, dass der Mensch im Grunde genommen ein unerlöstes Wesen ist. Das hat auch Max Horkheimer erkannt, wie wir gehört haben. Und dass es deswegen niemals genügen kann, wenn eine Revolution angezettelt wird. Es braucht diese innere Umkehr oder um es noch tiefer auszudrücken, es braucht einfach die Erlösung des Menschen. Sonst verwandelt sich jede Revolution, die immer nach dem Paradies auf Erden strebt, regelmäßig in eine Hölle.
Ich meine, von meiner Grunderfahrung, sagen wir, vom Glaubensleben her kenne ich das schon, diese Intention, dass man merkt, wow, das Christentum ist super, wenn alle Christen wären, dann würde es mir gut gehen. Und man kommt nämlich erst relativ spät auf die Idee, dass man bei sich selbst beginnen muss, damit sich etwas ändert.
Genau. Ich meine, wir wollen damit nicht in Frage stellen. Es hat sicherlich gewisse Dinge gegeben, die man ändern musste. Also die Kritik, wie gesagt, war in vieler Hinsicht auch berechtigt. Mhm. Aber es geht immer wieder um das gleiche Problem. Die Kritik ist oft zutreffend, aber sind dann die Lösungen die richtigen? Und das ist immer die Knackfrage. Und bei vielen Philosophen kann man feststellen, dass ihre Kritik zutreffend ist, aber dass dann die Art und Weise, wie sie die Gesellschaft erneuern wollen, nicht funktioniert.
Ich habe auch diese Schlussfolgerung, dass einige wenige verantwortlich sind für das Leid vieler. Das kenne ich sehr, sehr gut, also aus sehr viele Menschen denken so. als ob das etwas Organisiertes und Geplantes wäre. Da bin ich irgendwie so persönlich, aus der persönlichen Erfahrung nicht so ganz der Meinung, und da glaube ich auch, dass der Dr. Marcuse da so ein bisschen einen Trugschluss aufgesessen ist, weil ja, es ist relativ schwierig, etwas organisiert weltweit zu machen. Und eben diese Schlussfolgerung, denke ich, dass er dann diesen Umkehrschluss gezogen hat, ja, dann können auch einige wenige praktisch das System ändern.
Ja, also schauen wir mal zu, wenn wir gerade mal die österreichische Geschichte betrachten, dann können wir feststellen, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg ungemein kluge Politiker hatten, die Reformen durchgeführt haben und die aufgrund der früheren Diktaturen manches gelernt hatten und die dann durch ihre Reformen und durch eine entsprechende Bildung dazu geführt, also Österreich dahin geführt haben, dass Österreich dann über Jahrzehnte ein ungemein ausgeglichenes Staatswesen hatte und eine im Grunde genommen sehr glückliche Politik erlebt hat. Aber das waren Leute, die aufgrund der Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg dann verstanden haben, wie man eine Gesellschaft durch Reformen und durch eine innere Umkehr erneuern muss. Und von diesen Politikern kann man heute noch vieles lernen.
Vielen herzlichen Dank, Christoph und Dr. Ecker, auch für Ihre Gedanken. Dr. Ecker, wir haben noch ein paar wenige Minuten. Ich bitte Sie um Ihre Abschlussgedanken zu dieser Sendung.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke sehr, sehr herzlich für diese wunderbaren Anrufe, die einfach wieder mal auch gezeigt haben, wie notwendig es ist, eine Gesellschaft zu erneuern, aber gleichzeitig auch, wie schwierig es ist, eine Gesellschaft zu erneuern. Wir können heute nur eines mit aller Deutlichkeit sagen. Die christliche Lehre zeigt uns, wie es zu einer wirklichen Erneuerung kommen kann. Und die christliche Lehre der inneren Umkehr und der Erlösung des Menschen, das ist der Weg. Es ist eine zeitlose Art und Weise, wie man wirklich den Menschen und die Gesellschaft erneuern kann und einem neuen Glück zuführen kann. Und darauf müssen wir uns besinnen. Und wenn wir gerade auch unsere heutige Gesellschaft, die unter manchen Problemen leidet, erneuern wollen, müssen wir bei der eigenen Bekehrung und bei der eigenen Umkehr beginnen und Gott immer wieder bitten, dass er uns hilft, in seinem Sinn zu leben und nach seinen Grundwerten zu orientieren. Dann haben wir eine echte Chance, eine Erneuerung unserer Gesellschaft zu erleben. Und das brauchen wir heute mehr denn je. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles, alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Wir wünschen Ihnen auch Gottes Segen, Dr. Ecker, und vielen herzlichen Dank für diese Sendung und auch für alle Ihre Sendungen, die Sie immer so treu gestalten. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hörten die Sendung Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Ecker, heute zum Thema Philosophie des Neomarxismus, Herbert Marcuse. In Kürze befindet sich diese Sendung zum Nachhören auch auf unserer Radiothek unter radiomaria.at.
Thank you.